Wir möchten nochmal zurückkommen zu zwei Gedanken, was wir von etlichen Wochen gehört haben. Und dazu lese ich noch aus Markus 12, den ersten Vers. Und er fing an, zu ihnen durch Gleichnisse zu reden. Ein Mensch pflanzt einen Weinberg, führt einen Zaun darum und grub einen Kelter, baut einen Turm und tat ihn aus den Weingärtern und zog übers Land. Hier tut er, wie auch der Prophet Jesaja, so auch der Herr Jesus weist uns darauf hin, auf seine Gemeinde, dass der Herr alles getan hat, Prophet sagt so, was ist noch übrig geblieben, was ich nicht getan habe. Alles hat er getan, zum ein Eigentum, zum eine Gemeinde aufbauen, und dass sie sollen den Willen Gottes tun. Und ich möchte bloß, ich sage hier bloß mit den Gedanken, und er baut einen Turm, und auch von dem Wein, von den Weingärtnern, die zwei Bibelstellen möchten wir noch betrachten. Voraus möchte ich gleich sagen, Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist wird nie mit einem Symbol vergleicht im Wort Gottes. Das tut auch der Bruder Smith in der Offenbarung erklärt, dass alle Zeiten, alle Könige kann man mit Symbol erwähnen, Zeitperioden. Aber Gott und Christus und den Heiligen Geist wird nicht, kann man nicht mit Symbol erwähnen, weil das ist die Dreieinigkeit Gottes. Und deshalb das möchten wir uns auch so uns einschärfen. Nun, warum sagt er so, er hat einen Turm gebaut? In manchen Übersetzungen ist schon Wachturm. Schaut mal, wenn auf dem Meer, ist auch jetzt ist ganz anders, aber auf dem Meer wurde auch immer ein Wachturm oder auf dem See aufgebaut oder aufgestellt, im Wasser, mitten. Und da wurde immer ein Wächter bestellt, dass er am Abend sollte hingehen, das Licht anzünden. Er war verantwortlich, ob das Licht brennt oder nicht. Und warum sollte es sein? Zu jener Zeit waren die Schiffe noch ganz anders ausgerüstet, dass wenn sie ans Ziel kamen oder an den Hafen kamen, dass sie mussten Ausrichtung haben. Wie weit darf ich bis ans Ufer? Wie soll ich einschwimmen? Und deshalb wurde auch dort ein Wachturm. Ihr Lieben, und so tut der Herr Jesus Christus auch, hat er gesagt, ich will einen Wachturm aufbauen, die wo wachen über das Volk Gottes, über seine Gemeinde. Und vielleicht auch, dass es noch besser zu verständigen ist, lasst mal es uns aufschlagen, Jesaja 62, lasst uns den ersten Vers lesen. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis das der Gerechtigkeit, bis dass ihre Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ihre Heil entbrenne wie eine Fackel. Auch hier tut der Prophet schon wieder auf die Gemeinde Gottes darauf hinweisen. Aber dann sagt er im 6. und 7. Vers, sagt er so, O Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stillschweigen sollen und die des Herrn Gedanken gedenken sollen, auf das bei euch kein Schweigen sei. 7. Vers. Und ihr von ihm nicht schweiget, bis dass Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lob der Erde. Hier sagt der Prophet, klar, Gott hat es ihm gesagt, aber hier sagt der Prophet, Jerusalem, das war die alte Stadt Gottes. Ihr Lieben, das will jetzt, wir möchten jetzt so sagen, Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes will er sagen, ich will Wächter auf deinen Turm, ich will Wächter auf deine Mauern stellen. Die sollen nicht aufhören, Tag und Nacht heißt es, nicht bei Nacht, aber zu jeder Zeit soll es gute Zeit sein, soll es schwere Zeit sein, soll es Kriegszeit sein oder vielleicht, wie wir jetzt haben, wo wir alles haben, wo fast niemand will mehr nach Gott fragen. Aber sagt ihr Wächter, schweiget nicht. Schweiget nicht, rufet, spricht an das Volk, dass sie nicht einschlafen, dass sie nicht lau werden und dass sie nicht träge werden. Und er sagt, dass so schön, schweiget nicht, also rufet Tag und Nacht, das doch, möchte doch aufmerken. Und in Hesekiel 3, Lasst uns mal auch diesen Gedanken lesen. Ezekiel 3, der Prophet, der hat auch solchen von Gott einen Auftrag bekommen. In Ezekiel 3, dem 17. Im 17. Vers sagt er, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Und deshalb, wenn manchmal sagen, oder es fällt euch manchmal so komisch auf, wenn manchmal sagen, dieser kann doch predigen, jenes kann doch predigen, ach, das ist doch so begabt, man kann es doch ansprechen. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt uns ganz anders. Das Wort Gottes sagt uns, du Menschenkind, ich habe dich bestellt. Wer? Gott hat. Wenn Gott seine Gemeinde bauen will, dann will er auch selbst einsetzen, wer das Wort Gottes verkündigen soll, wer das Wort Gottes lesen soll. Das will Gott selbst tun. Und wenn wir manchmal meinen, begabte Menschen sollen es tun und sprechen, ah, das sind wir daneben manchmal. Aber der sagt so, du Menschen, ich habe dich zum Wächter gesetzt. Wir kommen noch im Neuen Bund, wo auch der Apostel das nochmal bestätigt. Habt ihr über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinem Munde warnen. Also was Gott durch den Geist Gottes spricht. Und deshalb ist sehr wichtig, das ist von großer Wert, wenn jemand das Wort Gottes will verkündigen, dass wir uns Zeit nehmen, ich möchte sagen Zeit und Zeit nehmen, dass wir bitten und auf die Knie beten, sagen, Herr, was braucht dein Volk? Ihr Lieben, wenn wir so vor Gott stehen und bitten und betteln, und dann ist auch sehr wichtig, dass wir auf die Knie manchmal auch still schweigen und warten, was gibt der Herr für dich in Gedanken? Wenn wir Gott bloß ansprechen, dann kann Gott uns nichts sagen. Aber wenn wir ihn bitten und beten und ich bleibe auf die Knie, sag, Herr, ich bin noch da bei dir. Willst du mir etwas sagen? Willst du ein Wort mir sagen? Herr, ich warte, bis du es gibst. Ich sage es aus Erfahrung. Und manchmal gibt der Herr gerade auf der Knie so ein schöner Gedanke mit der Bibelstelle. Und warum? Weil das Wort Gottes so spricht. Weil der Herr es so verheißen und versprochen hat. Aber wartet. Und das, warum sagt er es zum Prophet Ezekiel so? Aber seid er warnen, wenn ich den Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Ihr Lieben, es kommt so manchmal vor, man hat schon so ziemlich Erfahrung gemacht, hat angesprochen, ja, warum hast du den Gedanken nicht erwähnt? Er sollte doch erwähnt werden. Ach, das ist doch Verwandtschaft. Andere wieder sagen, ach, dann kommen sie, dann gehen sie weg, dann kommen sie nicht mehr. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt nicht so. Der Gott sagt zum Prophet, Prophet, sag's doch den Menschen. Vielleicht ist er jetzt gerade in solchen Gedanken, wo er aufnehmen kann, das Wort Gottes. Und wenn er dann Buße tut, dann hast du dein Werk getan. Aber ich fordere es von dir. Und deshalb, mir ist es immer wieder wichtig, wenn der Herr uns noch immer wieder einen Sonntag und Mittwoch gibt, uns die Gelegenheit gibt, das Wort Gottes zu bringen oder zu hören, ihr Lieben, da will der Herr uns doch etwas sagen, dass wir uns sollen verbessern, dass wir sollen das Wort Gottes annehmen und schaust, dass dann sagt er, wenn du das nicht sagst, dann fordere ich von dir und dann sagt er 19. Vers, wo du aber den Gottlosen warnest, aber hier möchte es nicht sein, nur dem Gottlosen. Auch Menschen, die das Wort Gottes nicht mehr hören wollen. Auch Menschen, die was satt haben vom Wort Gottes. Auch Menschen, die wo nicht vergeben können. Aber du sag es, ihr sagt er so schön, Gottlosen warnen und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seine Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet. Ihr Lieben, das ist eine Verantwortung, es ist nicht so, ich komme nochmal zurück, es ist nicht so, dass hauptsächlich jemand steht und vielleicht etwas erzählt von der Vergebenheit oder von Begebenheit und Geschichten, sondern es sollte uns immer um das Wort Gottes gehen. Wenn der Herr Jesus nicht, ich will so sagen, wenn vielleicht eine Versammlung vorübergeht, wo man auch schon manchmal hat gehört, und der Herr Jesus wird nicht genannt, dass der allmächtige Gott wird nicht genannt und man wird nur vielleicht was Interessantes erwähnt. Ihr Lieben, das dient uns manchmal nicht dann zur Erbauung, weil der Prophet, Gott hat zum Prophet gesagt, sage es, wollen sie, also du musst deine Pflicht sollst du tun, du sollst es tun. Und in Timotheus kommen wir jetzt nochmal zurück, dass der Paulus dieselbe Gedanken auch bekräftigt. In Timotheus 1, Timotheus Kapitel 2, dass der Paulus nicht selbst gegangen hat, gesagt, so jetzt will ich predigen, ich habe mich bekehrt, sondern er spricht im 2. Kapitel vom 5. Vers. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Menschen Jesus Christus. Warum lesen wir den Gedanken? In Paulus war es wichtig, in seiner Predigt, nicht immer der Herr Jesus Christus, der führt das ein. Und er sagt, das ist ein Gott und zwischen dem Gott ist ein Mittler. Ihr Lieben, Mittler bedeutet was? Brücke ist auch was anderes gemeint. Aber wenn wir sagen, zwischen Gott und zwischen Menschen ist ein Mittler, dann müssen wir an diesem Mittler vorbeigehen und vielleicht fragen, du bist doch gekommen zum Vermitteln, was sollte ich tun, dass ich besser ans andere Ufer komme oder an der anderen Seite komme, wo Gott mich erwartet. Und deshalb sagt er so schön hier, dass der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat, für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Und jetzt wird der Paulus den Gedanken nochmal bekräftigen, dann sagt er dazu, ich gesetzt bin als ein Prediger und Apostel. Ja, als Apostel, ich sage die Wahrheit Christi und lüge nicht. Als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Und schaut mal, was soll der predigen? 8. Vers sagt er, so will ich nun, dass die Männer beten, an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zweifel. Ohne Zorn und Zweifel. Paulus sagt, das verlangt Gott, dass die Predigt soll den Menschen so weit bringen, dass er heilig und gerecht ist. Und wenn er vor Gott steht und er hat wirklich etwas ernst zum Beten, dass er kann die Hand aufheben und sagen, Herr, in deinem Namen, ich bin dein Kind und ich bitte dich, möchte es mir geben. Und dann sagt er auch, die Frauen vergesst er nicht, sagt er desgleichen, die Frauen in zierlichen Kleidern mit Scham und Sucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand. Paulus durfte es noch predigen zu jener Zeit. Heute sagt man, von dem predigt man nicht mehr. Ihr Lieben, das ist das Wort Gottes. Paulus sagte, ich lese den Gedanken, sagte, dass die Frauen zierliche Kleid mit Scham und Sucht sich schmücken. Und dann erwähnt er, nicht mit was sollen tun. Ihr Lieben, was will ich mit dem sagen? Der Paulus war ein Prediger eingesetzt von Gott. Und er predigte alles. Er hat alles predigt. Wenn man heute manchmal so auch von Kanada aus manchmal hört, schaut mancher Bruder, der predigt wirklich alles, was wir brauchen. Freut man sich und andere wieder, die halten zurück, so ist auch in unserer Zeit hier. Aber es sollte nicht so sein, sondern wenn das Wort Gottes, wenn Gott uns fordert zum Sagen, dann sollen wir sagen, ob wir angenehm sind oder nicht. Und nochmal, der Paulus war schon ganz gewiss, dass sein Abschied bald nahe ist, und dann möchten wir zwei Vers lesen. In 2. Timotheus 4, den haben wir auch jedes Mal gelesen, aber ich lese nur zwei Verse. Sagt er, so bezeuge ich nun vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der da zukünftig ist zu richten, die Lebendigen und die Toten, zu seiner Erscheinung und mit seinem Recht, predige das Wort. Paulus seit seinem jungen Lehrling, so will ich sagen. Klar, ich stelle mir das immer so vor, dass schon bevor Paulus Abschied genommen hat, in Ephesus und dergleichen, hat er wahrlich manche Stunden nur mit seinem Timotheus, mit seinem Jünger gesprochen. Er wusste, der Timotheus ist noch Nachfolger, er soll das Wort weitertragen, und deshalb hat ihm doch manche so ans Herz gelegt, es sagt er zu ihm, predige das Wort. Ihr Lieben, weiter möchten wir auch nicht predigen, denn nur das Wort kann uns auch ausrichten. Alle unsere Einstellungen, alle unsere, was man denkt, was ich alles weiß, was man schon gehört hat oder was uns anders von wo wird dargereicht, es hilft uns alles nichts. Das kann noch vielleicht so interessant sein. Aber das, Paulus war so wichtig, er sagt, Timotheus, wenn ich nicht mehr hier bin, predige das Wort. Weiter brauchst du nicht. Und das Wort du dann ausrichten. Das Wort gibt Ausrichtung. Es ist auch wirklich doch so, wir haben das am Sonntag erwähnt in Eppingen. Schaut mal, das Wort gibt uns Ausrichtung. Mancher wird beleidigt auf der Predigt und geht raus. Der andere wieder erfreut sich und geht raus. Der dritte wieder nimmt, macht sich Gedanken. Mensch, guck mal, was das Wort Gottes sagt und ich habe es noch nicht erreicht. Und leitet den zum Buße, zur Bekehrung, bringt ihn so weit. Ach, ich möchte doch auch Früchte bringen, wie der Prophet hat gesagt. Gott erwartet doch ganz andere Früchte. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, sagt der Timotheus, predige das Wort. Und dann sagt er, halte an, es sei zur rechter Zeit oder zur Unzeit. Wir können niemals, oder Paulus wollte so sagen, Paulus nicht fragt Gemeinde, was sollst du denn predigen? Brauchst du nicht, sondern was dir der Geist Gottes sagt, das belehre, das gibt. Und schaut mal, wenn der Mensch, der Prediger sich ausrichten möchte nach der Glieder der Gemeinde Gottes, dann ist nicht nach dem Wort Gottes, sondern Gott muss das Wort uns schenken und geben und dann können wir uns es ausrichten lassen. Und dann sagt er, Zeit und Unzeit, dann sagt er, ermahne in aller Geduld und Lehre. Und mir war hier das Wort so wichtig, der sagt, vermahne, drohe, ermahne, und dann sagt er in aller Geduld, aber sagt er in der Lehre. Und nur die Lehre, nur die reine Lehre kann uns bewahren von aller anderen Richtungen. Und nur die reine Lehre kann uns aufbauen und erhalten, dass wenn der Tag kommt, wo der Herr kann sagen, du hast bewahrt mein heiliges Wort Gottes. Deshalb lag es auch an Paulus am Herzen, dass der Timotheus soll die reine Lehre verkündigen, nicht von jemand wie und was oder etwas Neues, sondern sagt er, auf die Lehre gib Acht, Timotheus, auf das gibt wirklich Acht. Nun der nächste Gedanke, sagt er, den Weingärtner. Klar, hier haben wir eigentlich die Prediger und die Weingärtner, Gott hat ja erwartet von denen gleiche Arbeit. Aber schaut mal, die Prediger hat Jesus Christus eingestellt, wo er auf diese Welt kam. Wo er gepredigt hat und die Menschen haben sich bekehrt und er konnte dann der Gemeinde anvertrauen, den Aposteln und den Prediger. Aber sagt er, die Weingärtner, es ist mehrsteil darauf hingewiesen, Gott hat ja sein Reich schon von Anbeginn des Volk Israel aufgerichtet. Er wollte immer wieder das Volk Israel halten unter dem Gesetz, dass es sich doch wieder zu Gott nahen können. Und da hat er auch beauftragt, oder ich so sagen, da hat er manche Menschen die Schrift öffnet. Und die Schriftgelehrten, er hat ihnen auch Möglichkeit gegeben, die Schrift zu lernen. Er hat ihnen auch Möglichkeit gegeben, das Gesetz auswendig zu lernen. Und von denen hat gerade jetzt Gott erwartet, Volk Israel, alttestamentliche, und später klar auch, sind solche auch zu Jesu Zeit gewesen. Und von denen hat er erwartet, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer das Volk sollen ausrichten und immer wieder näher ans Gesetz sollten ihnen sagen, was sie zu tun haben. Aber lasst doch mal uns lesen in Matthäus 23. Da möchten wir nur zwei Verse lesen, was die für eine Einstellung hatten und was der Herr Jesus zu ihnen gesagt hat. Matthäus 23, lese ich den 13. Vers. Das sagt jetzt der Herr Jesus, nicht ein Apostel und nicht ein Jünger, sagt er, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Er sagt, ihr schließt zu das Himmelreich. Wenn so noch jemand kommt und sagt, was das Gesetz sagt, so, ich bin schuldig gewesen, das brauche ich keine erwähnen, hier in der Bibel finden wir, der Herr Jesus hat gesagt, ihr tut das Gesetz verändern, nach dem, wie ihr wollt. Und hier sagt er so, ihr geht nicht hinein, ihr wollt auch nicht, ihr wollt ja auf der Erde herrschen. Und wenn zu euch jemand kommt, die lasst ihr auch nicht hinein, die belehrt ihr falsch. Tatsache, Menschengebot halten, Gottes Gesetz neben umschieben, das braucht man nicht machen. Und deshalb sagt er hier so beurteilt, sagt der Menschen, ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Erleben sowas, oder ich möchte so sagen, wir kommen ja zusammen, wir möchten doch alle ins Himmelreich reinkommen. Und deshalb, ich bin mir sicher, der hier steht und auch die wir hier sitzen und hören, zuhören, wir möchten doch ins Himmelreich reinkommen. Und Gott möchte uns bewahren, dass wir niemand möchten zuschließen, sondern umgekehrt. Und dann sagt er noch im 23. Vers, wehe euch Schriftgelehrten, Pharisäer, Heuchler, dir verzehnt, die Minze, Till und Kimmel und lasset dahinten das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht und die Barmherzigkeit. Den Glauben, das sollte man tun und jenes nicht lassen. Warum tut hier der Herr Jesus das so erwähnen? Im alten Gesetz war ja das Gesetz, der Zehnte sollst du geben. Der Zehnte sollst du geben von allem, was du einbekommst. Und jetzt sagt der Herr Jesus, er sagt, schau mal von der Minze, ich sage jetzt vom Euro, vom Dollar ist nichts zum Sprechen, aber von der Pfennig, was du kriegst, die tust du der Zehnte, gibst du von den Pfennigen, das gibst du acht. Und dann sagt er vom Gewächs, von Kleinigkeiten, sagt er, da gibst du auch, da willst du einhalten, aber das Recht, das Wort Gottes, also was das Wort Gottes von uns verlangt, von den Menschen, Barmherzigkeit und das Gericht, das lässt du aus. Aber ihr Lebenswort Gottes ist für uns so wichtig, als wir möchten immer wieder auf die Barmherzigkeit Gottes Acht geben, wo uns erlöst hat. Und dann auch nicht vergessen, laut nach der Gottesbarmherzigkeit wird auch das Gericht erscheinen. Das sollen wir auch nicht vergessen. Nicht immer denken, ach Gott ist nur lauter Liebe, er ist Liebe, solange wir hier sind. Er gibt uns die ganze Möglichkeit, aber Gott hat auch vor das ewige Gericht. Und da wird es erst recht beurteilt, wer wie gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und der Herr Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, wehe euch Schriftgelehrten, gebt mal Acht, lest mal dieses 23. Kapitel ganz durch, was der Herr Jesus alles die Schriftgelehrten Pharisäer beschuldigt, also was sie nicht getan haben, aber dass das uns nicht mehr treffen. Und nochmal in Markus 12, im Einleitungswort, lasst uns mal nochmal zurückgehen, wo uns der Herr Jesus doch nochmal so ans Herz legt, Markus 12, der 6. und der 9. Vers lesen wir. Also das ist jetzt von den Weingärtnern, was der Herr Jesus denen, also was er gesehen hat, was die getan haben. Da hat er noch einen einzigen Sohn, der war ihm lieb. Gott hat noch einzigen Sohn. Das ist auch hier so gemeint. Gott hat noch einzigen Sohn. Er hat ja bloß einen Sohn. Und zum Hilfe hat er noch seinen Heiligen Geist. Das ist alles die Dreieinigkeit, die Heiligkeit Gottes. Er sagt, er hat noch einzigen Sohn, der ihn liebt. Den sandte er zum Letzten auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Ihr Lieben, dieser Vers hat mich so aufmerksam gemacht. Der Herr Jesus sagt, sie werden sich doch vor meinem Sohn scheuen. Und schaut mal, so sollten wir auch vor dem Wort Gottes alle Ehrfurcht haben. Vor dem Wort Gottes sollten wir alle Ehrfurcht haben, weil es das Wort Gottes, weil es von Gott eingegeben ist, gewirkt durch den Heiligen Geist, der Petrus sagt, so eine Predigt, so will ich sagen, eine Weissage ist ausgesprochen worden, ohne gewirkt durch den Heiligen Geist. Zu jener Zeit und zu unserer Zeit soll das auch viel besser sein. Und es so schön sagt er hier, verleiht werden sie Ehrfurcht vor meinem Sohn. Und so möchten wir auch das Wort Gottes betrachten. Und wenn ein oder andere so über das Wort Gottes drüber hineingeht, wie er es versteht, ihr Lieben, das ist nicht ganz in Ordnung. Mit aller Ehrfurcht, und ich sage es aus eigener Erfahrung, wenn wir manchmal einen Satz nicht verstehen, lassen liegen. Bemühe dich nicht in Erklären hier von dieser Stelle aus, sondern ich denke an Bruder Werner Lock, wo unser Ältester war. Ich war noch zu jener Zeit noch ein Jüngling, habe mich auch in seiner Gegenwart bekehrt, war noch wirklich ein ganzer junger Jüngling. Und ich habe ihn sehr oft gemacht. Er war ein Uhrmacher und er hat so einen Tisch gehabt. Neben dem Tisch war so eine Kiste gewesen. Er saß vor dem Tisch, seine Uhr gemacht. Ich bin öfters auf der Kiste gesessen und wenn er rumpelt, wie kann man das, wie kann man jenes verstehen? Und dann hat er öfters das so gesagt. Schau mal, Erich, mir geht es auch so, hat er gesagt. Wenn ich manchmal eine Bibelstelle nicht recht verstehe, dann lasse ich sie zurück. Aber ich bete für die Bibel still und bitte den Herrn, er soll Weisheit geben. Und so geht es auch dir. Wenn du jetzt in deinem Lebenslauf an den Stein kommst, du kannst ihn von deinem Weg nicht wegräumen. Lass ihn liegen, aber wenn du stärker und älter wirst, dann kannst du ihn wegheben. Schaut mal, so ist das Wort Gottes. Nicht, dass wir möchten unsere Weisheit zeigen, was wir kennen, was wir tun, sondern immer wieder ein Ehrfurcht vor Gott, vor Jesus Christus und vor dem Heiligen Geist haben. Und dann sagt er so schön, der siebte Vers, aber die Weingärtner sprachen untereinander, sie besprachen sich, was wollen wir tun mit dem Jesus? Was wollen wir tun? Sie haben sich besprochen miteinander. Einer hat doch wohl so einen Rat gegeben, der andere einen anderen Rat, was wollen wir tun? Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn täten, so wird der Erbe unser sein. Sie nahmen ihn und täten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Jetzt sagt der Herr Schulter so eine Frage den Menschen, was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und wir sitzen hier im Weinberg. Ihr Lieben, wir sind im Weinberg. Uns hat der Herr Jesus Christus eingepflanzt in sein Leib, in seine Gemeinde. Wir sind im Weinberg und wir sind, jeder sind wir eine Rebe an diesem Weinstock. Und Gott gibt Acht. Er ist der Gärtner. Gott gibt Acht. Er schenkt zu rechter Zeit durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus das, was der Weinstock braucht. Und der Weinstock gibt den Reben, was wir brauchen. Und er sagt, was wird er tun? Hat er gesagt, Herr Jesus, klar, er wird diese Weingärtner, die schriftgelehrten Pharisäer, die wird er wegtun. Er wird das Reich Gottes von ihnen wegtun, wird echte Prediger einsetzen, die Früchte, die recht vermahnen, die das Wort Gottes recht sagen, dass die Gemeinde kann die rechte Früchte tragen. Ihr Lieben, das erwartet der Herr von uns, dass wir die rechte Früchte tragen, das, was der Herr uns von uns erwartet. Und dann möchte der Herr Jesus uns auch helfen. Aber jede, die wir hier sind oder die wir uns immer wieder versammeln, lasst uns die Frage stellen, oder so will ich sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich errät darf sein an deinem Weinstock. Aber reinige du mich. Und manchmal kommen auch Schädlinge, wir wissen, wir waren in jenem Land. Manchmal kommen auch Schädlinge, wollen diese Rebe beschädigen. Und da ist ein Mittel, wo man es bekämpfen kann. Und so ist auch der Herr Jesus Christus. Durch sein Wort kommt er immer wieder und zeigt uns, dass an uns nicht etwas Schädliches behaftet oder haften bleibt, wo uns vielleicht Dorre macht, dass wir vertrocknen. Aber der Herr erwartet von uns die rechte Früchte. Und das möchte der Herr uns auch schenken. Amen.